Stefanie Schubknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken. Für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin heute wieder bei einem Podcast Grün Gründen und heute spreche ich mit Thomas Grübler von Aurora Tech. Wer dieses Unternehmen noch nicht kennt, Aurora Tech richtet seinen Blick nach ganz oben ins All, aber eben nicht nur ins All, sondern auch vom All wieder zurück, denn das Startup nutzt Satellitentechnologie, um unsere Wälder vor Bränden zu schützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Früherkennung von Waldbränden durch kleine und verhältnismäßig kostengünstige Satelliten, die in Echtzeit wertvolle Daten zurücksenden und sammeln und dann auch entsprechend Alarm schlagen. Diese Technologie hilft nicht nur bei der Vermeidung und Bekämpfung von Waldbränden, sondern liefert auch eben wichtige Informationen für den Klimaschutz. Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Wir haben uns zuletzt auf eurer Konferenz gesehen. Da ging es tatsächlich eben auch um Wildfire Protection, nenne ich es jetzt mal. Es war sogar in Augsburg. Da war ich natürlich super stolz, dass ihr das bei uns hier macht. Erzähl doch mal, wie hat Aurora Tech seinen Anfang genommen? Was war so der Ausgangspunkt für die Gründung? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Guten Morgen, Stefanie. Erstmal danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Unsere Gründungsgeschichte startet vor über 6 bis 7 Jahren an der TU München. Wir hatten damals als studentisches Forschungsteam einen kleinen Satellit gebaut, den MOVE 2, und den auch ins All geschossen. Und natürlich stellte sich dann die Frage, was macht man mit dieser entwickelten Technologie oder dem ganzen Wissen? Und wir haben schon immer den Vorteil der Erdbeobachtung oder den Vorteil von Satelliten für die Erdbeobachtung, also um Themen, um Werte auf der Welt, auf dem Boden zu messen, immer schon verstanden. Und somit war das für uns ein sehr spannendes Feld. Wir sind in verschiedene Geschäftsmodelle gegangen und sind draufgekommen, dass eben Waldbrände auch damals schon ein richtig großes weltweites Problem ist und haben uns dann entschieden, dass wir unsere Technologie eben auch dafür nutzen, um Waldbrände früher erkennen zu können und besser vermessen zu können.
Wie seid ihr vom Team so zusammengesetzt? Die Unternehmertum oder die TUM an sich, die hat ja immer ganz spannende Teams, die sie hervorbringt. Was habt ihr so für Hintergründe alle miteinander?
Also wir waren ein sehr interdisziplinäres Team, haben zu viert gegründet, Volkswirtschaft, Elektrotechnik und Informatik. Und auch an der TUM, in diesem Forschungsteam, waren wir schon sehr interdisziplinär unterwegs. Also da sind verschiedene Lehrstühle zusammengekommen, verschiedene Studenten von überall. Und mittlerweile sind wir aber auch schon über 120 Mitarbeiter, habe ich letzten Montag erfahren. Also mittlerweile haben wir um die 29 Nationen im Unternehmen von der ganzen Welt. Wir haben sogar Leute in den USA, in Kanada, in Brasilien und Australien sitzen. Wir sind sehr stolz drauf, wohin sich das entwickelt hat.
Ja, toll. Was bedeutet das jetzt so für euer Alltag? Bist du eigentlich hauptsächlich jetzt hier in Deutschland oder wie viel internationalen Anteil hat deine Arbeit?
Wir sind alle schon sehr viel unterwegs weltweit. Man kann sich vorstellen, dass wir leider auch wenig Kunden in Deutschland haben, aber wir haben Kunden, die sind sehr begeistert. Gerade in Havelland, in Brandenburg zum Beispiel, da hat das einen riesen Mehrwert auch. Aber die meisten unserer Kunden sind natürlich irgendwo anders auf der Welt, wo große Waldflächen bestehen, die hohes Risiko haben. Das heißt, Griechenland ist das nächste, Spanien, und dann gibt es Kanada, USA, Südamerika und Australien und Teil natürlich in Asien ein paar Gebiete, das sind unsere Hauptkunden.
Auf dieser Konferenz, wo ich auch eingeladen war, das fand ich sehr spannend. Da war ja eben unter anderem eine Griechin, die dort mit eurer Technologie schon in der letzten Waldbrandsaison sehr erfolgreich gearbeitet hat. Und aus dem Brandenburger Eck eben dieses Thema Kampfmittelräumung und Waldbrand, das fand ich auch, also hatte ich mich bis dahin ehrlich gesagt noch nicht so beschäftigt, aber fand ich auch total interessant, was wir da eigentlich für ein, für Altlasten noch im Boden liegen haben, sage ich jetzt mal. Vielleicht magst du ja mal von diesen zwei Beispielen ein bisschen erzählen, wie eure Technologie funktioniert und was da euer Satellit vielleicht auch besonders kann und was ihr mit den Daten dann macht.
Man muss unser Unternehmen fast wie zwei Unternehmen betrachten. Das ist das richtig Spannende. Und zwar auf der einen Seite für unsere Kunden haben wir ein Software-Frontend. Man kann sich das vereinfacht vielleicht vorstellen wie Google Maps. Nur man hat hochauflösende Waldbrandinformationen eingeblendet, bekommt eine Push-Nachricht, wenn es einen neuen Brand gibt. Plus hat diverse Layer und Vorhersagen, um eben Brände bewerten zu können. Also wie werden sie sich ausbreiten? Wird da Waldbrand Richtung Infrastruktur gehen? Also wir haben teilweise Strommasten integriert als Layer. Ist das alles brennbar, wo der Waldbrand gerade ist? Das ist die eine, das ist die Software, wie die Nutzer das nutzen. Und dann auf der anderen Seite, die zweite Technologie sind dann unsere Satelliten. Unsere Satelliten haben, also Satelliten an sich sind ja schon eher Standard, für uns zumindest, die kann man von der Stange kaufen. Aber der Sensor in den Satelliten ist das Spannende. Denn wir haben es geschafft, eine Wärmebildkamera, die normalerweise meistens so die Größe von einem Kühlschrank ungefähr mal benötigt, zu miniaturisieren auf so ein paar Würfel, ein paar Rubik's Cubes. 4, 5, 6 Rubik's Cubes in der Größe. Und damit haben wir das so klein bekommen, dass es plötzlich in kleine Satelliten reinpasst. Wir haben auch den Stromverbrauch extrem senken können, so auf ein Hundertstel oder Tausendstel, dass das eben auch in kleine Satelliten mit wenig Solarzellen betrieben werden kann. Und durch diese Miniaturisierung können jetzt die Satelliten auf der einen Seite, also können wir sehr viele davon bauen, also sehr viele, sehr günstig bauen und somit sehr gut kontinuierlich die ganze Welt beobachten. Und weil es auch viele sind, fliegen auch tiefer, müssen nicht zu hoch fliegen. Also wie man auch mit sich das vorstellt, mit der Kamera, mit dem Öffnungswinkel, wenn man weiter weg ist, sieht man natürlich mehr. Wir können aber näher rangehen an die Erde, haben eine viel bessere Auflösung, können viele davon bauen und können somit in einer sehr guten Auflösung die ganze Welt kontinuierlich beobachten. Das ist die Vision dabei.
Wie viele kreisen jetzt gerade so über uns?
Genau, wir haben zwei gestartet. Man muss sagen, der erste, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, ist mittlerweile wieder deorbitet. Das heißt, der ist wieder verglüht. Das macht man aber bewusst, weil das war ein Prototyp, der war für 6 Monate Einsatz geplant. Wir haben ihn dann nach 2 Jahren deorbitet oder 3. Der zweite, der Forest 2, das war der erste Satellit, den wir dann auch produktiv genutzt haben, um Kunden Daten zu liefern. Das macht er jetzt schon. Der liefert nach Kanada und nach Griechenland kontinuierlich Daten über die aktuellen Waldbrände. Wobei jetzt gerade im Oktober brennt es Gott sei Dank wieder weniger, also weniger Druck drauf.
Aber wie stelle ich mir das dann vor? Also ich meine, Griechenland und Kanada ist ja, also weiter auseinander, die können ja nicht, das sind dann ja keine stationären, sondern kreisen dann, oder?
Okay. Exakt, also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wenn der Satellit sehr niedrig fliegt, auf 500 Kilometer Höhe, dann kreist er in ungefähr 90 Minuten einmal um die Welt. Das heißt, der ist super schnell, so ähnlich auch die Raumstation, die geht auch alle 90 Minuten einmal um die Welt. Und wir kreisen einen eigenen Orbit von Nord zu Südpol und somit kommen wir immer überall vorbei. Und da können wir auch sehr gut mit einem Satellit schon Kunden, die auf unterschiedliche Seiten sind, bedienen, weil das Satellit auch mal schräg schauen kann. Da geht es auch schon mit einem. Im Vergleich, die geostationären, die du jetzt auch erwähnt hast, zum Beispiel die Satelliten, mit denen wir Fernsehen schauen können. Da wollen wir die Fernsehantenne an unserem Haus immer in die gleiche Richtung ausrichten. Das heißt, der Satellit muss am gleichen Ort bleiben. Damit er am gleichen Ort bleibt, ist er aber 36.000 Kilometer entfernt. Da oben gibt es natürlich auch Wettersatelliten mit Infrarotkameras, wie wir es machen. Aber durch diese Distanz, 500 V ist 36.000, müssen die sehr groß sein, die Kameras, und haben trotzdem eine super schlechte Auflösung. Und können somit Waldbrände erst, wenn sie größer sind, verfolgen.
Jetzt mal so, wie funktioniert das denn? Also wenn man da einen Satellit hochschicken will, wie viel Aufwand ist das? Wie viel Bürokratie? Wie muss man da Genehmigungen haben? Gibt es sowas wie, ich weiß nicht, so eine Art Verkehrsregeln für Satelliten, dass irgendwie auf bestimmten Höhen nur so und so viele oder so? Da weiß ich einfach gar nicht Bescheid. Wie ist denn das genau?
Das ist auch eine spannende Frage. Aktuell, also das wird über verschiedene Level geregelt. Ich fange mal an, wie schießt man überhaupt einen Satellit hoch? Also wenn man jetzt sich denkt, man möchte einen Satellit starten, ich glaube, ab 50.000 ist man dabei, einen zu kaufen, einen ganz kleinen. Und dann bei diesem 10x10x10 Zentimeter Cube ist man auch mit 50.000 bei den Startkosten schon dabei. Das heißt, ein schöner Porsche oder Mercedes, einmal kein Porsche, dann hat man dann seinen eigenen Satellit.
Frage ist, was macht man damit?
Genau, man geht interessanterweise zu einem Launch Broker. Da gibt es zum Beispiel in Berlin die ExoLaunch. Das heißt, ich kann das in Deutschland schon an eine andere Firma abgeben. Die brokert das und die steckt den Satellit dann für mich in eine Box und hat diese Box dann auf die SpaceX-Rakete oder andere Raketen, die es gibt. Also zum Beispiel könnte es auch ESA Aerospace, Rocket Factory etc. wären, draufgeschraubt. Und somit ist es relativ einfach. Es gibt Regeln, zum Beispiel darf man nicht in einen Orbit gehen, wo man direkt kollidiert. Die andere Regel ist, der Satellit muss natürlich irgendwann wieder deorbiten. Gibt es mittlerweile verschiedene, die ESA sagt, wir haben, glaube ich, noch 25 Jahre Zeit nach Einsatz, aber mittlerweile ist die neue Regel, dass wir runtergehen auf nach 5 Jahren nach dem Betrieb, muss der Satellit verglühen, also den Orbit verlassen. Gott sei Dank gibt es aktuell keine zusätzlichen Regeln. Mal schauen, also man muss auch sagen, es wurden ja früher, wurden ja war 100 Satelliten oder 100 Satelliten im Jahr gestartet oder 50, relativ wenig. Heute werden ja Tausende im Jahr gestartet. Wir sind jetzt Faktor 10, 100 höher. Das heißt, es braucht natürlich jetzt neue Regeln oder es braucht mal Regeln, denn es ist ja fast wie im Wilden Westen, dass jeder einfach starten kann, wie er will. Und es braucht da einfach ein europäisches und internationales Abkommen, wie man jetzt mit diesen schieren Massen an Satelliten umgeht. Also, dass es rein national geregelt ist, ist noch nicht die komplette Lösung, weil Firmen könnten ja auch wandern oder auch in anderen Ländern anmelden. Aber die große Challenge ist, wir müssen das wirklich europaweit, also eher, dass man mal große Märkte nehmen oder gar weltweit mit neuen Abkommen regeln, wie sich die Satelliten im All dann zu verhalten haben.
Mhm. Ich glaube, da ist ja du hast es jetzt mit Wild West beschrieben, auch das Thema Weltraumschrott und so. Mhm. Da war ich erst letztens auch auf einer Tagung, wo man dann mal so eine Darstellung hatte, was eigentlich alles an Teilen oben schon rumkreist und was sich ja auch zunehmend zu einer Problematik entwickelt, ne? Weil dann stoßen die zusammen, dann hast du irgendwelche Schäden an deinen Solarzellen, die dann wieder, wo dann das wieder nicht mehr funktioniert oder so. Also ich glaube, da merkt man einfach, dass es jetzt so eine Kommerzialisierungsstufe erreicht hat, sage ich jetzt mal, wo es irgendwie, also wo man sich Gedanken machen muss, sagen wir es mal so. Ja, auch wenn Bürokratie immer nicht gewünscht ist und so und wenig Regeln an sich klingt gut, aber also mein Gefühl ist, dass es jetzt gerade so ein bisschen kippt an manchen Stellen. Aber
ja, natürlich. Ich schätze das auch. Das Spannendste ist ja immer, dass ein staatliches Raumfahrtprogramm, wo Milliarden in Grundlagenforschung gesteckt worden sind, für eine richtige Hightech-Satellit und ein kommerzieller Satellit von Aurora-Tech, der ein paar hunderttausend gekostet hat, natürlich haben wir unterschiedliche Sicherheitsanforderungen. Oder bei Starlink, da ist das ja öfters passiert, keine Ahnung, wie günstig die bauen, aber wahrscheinlich genauso in mehr 100.000 Bereich, die haben wenig. Die denken sich, wir haben ja 1.000 Satelliten. Wenn einer mit 0,01% kollidiert, ist es doch egal. Der 5 Milliarden Dollar Euro ESA-Satellit, der überlegt sich, das Projekt hat 5 Milliarden Steuergelder gekostet, wenn der mit 0,01% kollidiert, dann ist das schon ein sehr hohes Risiko. Das heißt, da kommen natürlich verschiedene Interessen zusammen und das wird jetzt aber langsam auch gelöst. Gerade beim Gründen sind, es gibt ja auch Startups mittlerweile in dem Bereich, also Startups, die dieses Traffic Management im All machen. Da kann man sich bei diesen Startups kann man sich dann einbuchen und kriegt dann Informationen, wo ist wie viel Weltraumschrott, wo ist mein Satellit, mit welchem wird er kollidieren, wie sieht das oben genau aus, wo kann man ausweichen und so weiter.
Mhm. Spannend.
Also, da tun sie auch,
also man stellt sich es immer so von hier nach oben geguckt irgendwie so einfach vor, aber es steckt halt immer sehr, sehr viel noch dahinter.
Genau, ne? Aber das Spannende ist, dass sich mit den ganz neuen Problemen und Challenges tun sie auch immer wieder neue Geschäftsideen auf, wo man wieder was gründen kann.
Okay, also sprich, hast du schon die nächste Idee, oder?
Wenn man in so einer Branche unterwegs ist, gibt es 1000 Ideen. Ich habe darüber nachgedacht, bin aber auch drauf gekommen, dass Aurora-Tech gerade das für mich das Beste ist. Weil wir einfach schon ein Stück weiter sind und diese kritische Anfangsphase überschritten haben. Und jetzt geht's bei uns, nächstes Jahr kommt der spannende Teil bei uns. Nächstes Jahr haben wir geplant, 16, 17, 18 Satelliten zu starten. 18.
Okay.
18. Das ist ein neuer Meilenstein fürs Unternehmen. Und zwar kommt da, okay, der ist verschoben von diesem Jahr, der Forest 3, das ist ein Technologiedemonstrator, finanziert übrigens von der ESA über ein Programm vom DLR. Dann startet nächstes Jahr der GenaSat, ist auch von DLR und ESA finanziert, zusammen mit der Uni Bundeswehr und anderen Startups, die das sogar mitfliegen können auf dem Satellit und Technologie erproben. Und dann startet unsere erste Konstellation an 8 Satelliten. Das ist so ein Schwarm an 8, die dann verteilt in einer Linie fliegen werden und die schaffen es dann zweimal täglich die ganze Welt zu kartografieren. Das heißt, wir kriegen dann, das ist mega spannend, und zwar am späten Nachmittag um ungefähr 16 Uhr und in der Früh um ungefähr 4 Uhr früh jeweils ein Bild von der ganzen Welt, also Informationen von der ganzen Welt, wo sind alle Waldbrände. Und da der Business Case ist, interessanterweise, man denkt immer Waldbrand und Business Case, spinnst du, dann muss man ja schützen. Aber unsere Kunden, die fliegen mit Flugzeugen im Kreis, meistens so am Nachmittag zwischen 4 um 3-4 Uhr fliegen die dann mit Flugzeugen über ihre Wälder, oft auch in seinen eigenen Grid-Pattern, also wirklich systematisch und versuchen, alle Waldbrände zu kartografieren, die es gibt. Um dann herauszufinden, wo müssen sie eventuell reagieren, welcher Waldbrand ist natürlich, weil Waldbrände sind auch was Natürliches. Und damit ersparen sie sich aber ein paar von diesen Überflügen. Und somit sparen sie sich auch eine Menge Geld.
Okay. Und fliegen die dann bei den Flugzeugen auch mit Wärmebildkamera oder ist das Sichtkontrolle? Also
teils.
Okay.
Es gibt Flugzeuge mit Wärmebildkameras. Es gibt mittlerweile auch schon so High-End-Drohnen bei manchen. Es gibt eine Story aus, ich glaube, Uruguay. Uruguay, ja, die fliegen mit WhatsApp und schicken den Standort und ein Foto per WhatsApp aus der wahrscheinlich Cessna.
Krass, okay.
Und
geht auch, tut's auch.
Es gibt, weil wir jetzt in Bayern sind, ja auch die Flugrettungsstaffel. Die fliegt ja auch jedes Wochenende im Sommer oder fast jedes Wochenende im Sommer bei Waldbrandgefahr. Das kostet, glaube ich, auch 2 Millionen im Jahr, auch wenn die freiwillig fliegen. Und da fliegt dann immer ein freiwilliger Pilot und jemand von, ich glaube, Landratsamt mit. Und die schauen dann aber optisch aus dem Fenster, wo eben Brauch ist oder so und funken dann zur Leitstelle, dass hier und hier ein Brand ist. Also es gibt alles.
Okay. Naja gut, also sprich Business Case, sagen wir mal, also alle Institutionen, die Verantwortung für Wald haben, also Forstbesitzer, sage ich jetzt mal, das können Privatwaldbesitzer sein, es kann aber auch Staatswald sein oder was auch immer. Und natürlich, also ich meine, Katastrophenschutz ist ja auch staatliche Aufgabe, also sprich, wenn es dann um Infrastrukturschutz geht, also wir haben jetzt in Griechenland, das ist ja immer sehr krass, wenn man die Bilder sieht, wenn dann halt wirklich das mehr oder weniger gerade noch so vor den Häusern steht, diese Feuerwand, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich dann auch, da werden auch Werte geschützt, die man sozusagen, die sonst halt vernichtet würden, sage ich jetzt mal, ne, wenn man es früh genug erwischt. Genau.
Man muss auch, du hast vorhin noch diese Internationalitätsfrage gestellt. Es gibt eine Analyse in den USA, dass allein den Amerika oder USA gesamt Waldbrände jährlich Kosten von 400 bis 900 Milliarden US-Dollar generieren. Und natürlich über verschiedene Bereiche von Schäden, Versicherungsschäden, entgangene Gehälter. Da gibt's ja keine Lohnfortzahlungen in dem Sinne. Gesundheitskosten, die eben erst nachträglich durch den Rauch kommen etc. Und das alles aufsummiert, das gilt halt eigentlich auch zu reduzieren.
Und dann kommt ja noch dazu, also jenseits von diesen finanziellen Aspekten, die natürlich total relevant sind und wichtig, dass man auch gegenüber den Kunden einen Business Case zeigt. Auch das Thema, dass wir einfach in Zeiten des Klimawandels dieser Waldaufbau wieder, wenn was in großer Fläche abbrennt, sage ich jetzt mal, ja auch nicht mehr so leicht ist, man muss dann mal nach Franken schauen, wo dann einfach solche Trockenheit ist, wo dann einfach diese natürliche Verjüngung, die ja manchmal bei einem natürlichen Brand auch passiert, einfach nicht mehr so stattfindet. Ja, und dann kann der Wald nicht mehr so viel CO2 speichern. Es verursacht sozusagen auch langfristig Probleme. Und wenn ich jetzt nach Brasilien gucke, da wird ja auch viel absichtlich abgebrannt, sage ich jetzt mal, ne, so im Regenwald, um halt Rinder wieder weiden zu lassen oder so. Das heißt, es kann ja auch nochmal eine strafrechtliche Verfolgung vielleicht dann passieren, wenn man genau nachvollziehen kann, wo hat es angefangen und so. Ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal...
Strafrechtlich, da haben wir gerade einen spannenden Fall. Wir haben nämlich auch einen Kunden im Utility-Sektor, also Energieübertragungsleitungen. Die müssen Strafe zahlen, wenn sie ihren Waldbrand auslösen, weil sie ihre Stromleitung nicht abschalten. Und das passiert eben an heißen Tagen oft, dass sie dann was auslösen oder so. Oder eben durch die marode Infrastruktur einfach. Und die nutzen damit jetzt unsere Lösung, um rauszufinden, haben sie den Waldbrand ausgelöst oder kommt zum Beispiel ein Waldbrand in die Nähe der Stromleitung? Also dieses Ein- und Ausschalten besser zu timen und zum Beispiel nicht sinnlos auszuschalten, weil dann zahlen sie auch Penalties, weil klar, es gibt auch Einwohner, die sind auf Stromversorgung angewiesen für Beatmungsgeräte oder sonst irgendwas. Und dann, sie dürfen es ja nicht einfach so ausschalten. Und da liefern die Daten einfach genauso Informationen.
Spannend. Aber das heißt jetzt, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, also so Übertragungsnetze, die können, wenn es trocken und heiß ist, irgendwelche Funken auslösen oder wie, und dadurch entsteht dann...
Genau,
oder,
also aber man muss differenzieren. Bei uns in Bayern oder Deutschland, Europa, haben wir ein sehr modernes Übertragungsnetz. Stahlmasten, alles stabil, das funktioniert. Wenn man jetzt nach USA sieht oder so, da kennt man das, da stehen so uralte Holzpfeiler.
Und mit tausenden Kabeln, die irgendwie miteinander verwurstelt sind,
exakt. So ein bisschen gefühlt. Und da passiert natürlich dann immer wieder mal was.
Okay. Spannend, ja. Also weil ich glaube wirklich, dass das, also ich habe mir auch gedacht, also so rum habe ich es noch nicht gedacht tatsächlich. Ich dachte eher, dass man irgendwelche illegalen Abholzungsbestrebungen nachvollziehen kann, aber dass es auch sozusagen für die Stromverteilung nochmal relevant ist, das ist sehr interessant. Was wären denn noch weitere Anwendungsbereiche? Also ich meine, ihr habt jetzt sozusagen das Brandschutzthema. Gäbe es noch andere Anwendungsfälle für eure Satelliten beziehungsweise für eure Daten, die ihr ja in großem Stil auch sammelt?
Auf jeden Fall. Also ich spreche immer von Wärmebildkameras. Und die Wärmebildkamera ermöglicht es natürlich, sogar durch Rauch durchzusehen und genau die Feuerfront zu verstehen. Aber Wärmebildkamera ermöglicht es auch, die Temperatur zu messen. Also nicht nur die Hochtemperatur von einem Waldbrand, sondern auch die Umgebungstemperatur. Also sagen wir mal von minus 40 bis plus 70 Grad, plus ungefähr. Und wenn ich die Temperatur messen kann, dann kann man viele verschiedene Effekte ableiten. Und eines sieht man zum Beispiel sehr gut im Agrarsektor. Wir sehen, durch einen kleinen Temperaturabfall auf einem Feld sieht man, dass das Feld mehr Wasser zur Verfügung hat, also mehr Wasser in die Umgebung evaporiert. Das heißt, man kann ausrechnen eigentlich, wie viel Wasser ist von diesem Feld aus verdunstet. Und das ist dann mega spannend, weil dann kann man auf der einen Seite die Bewässerung optimieren, beziehungsweise herausfinden, wo wird illegal Wasser abgezapft und zu viel gegossen. Wir kennen das vielleicht, es gibt in Norden von Deutschland schon teilweise Beschränkungen im Sommer, dass man nicht bewässern darf. Das wird in den nächsten Jahren immer krasser. Das heißt, es gibt ja noch ein anderes Startup namens Constellar, die optimieren sogar auf im Feld genau die Bewässerung. Das heißt, dass man im Feld weiß, in dem Feld, im Norden vom Feld muss ich so viel Wasser, im Süden so viel, in der Mitte so viel. Wir sind mehr auf einer Großfläche, also wir sagen eher, okay, in komplett Brandenburg wurde so und so viel Wasser verbraucht, das geht aber nicht inher mit dem und dem. Das heißt, man muss in den Regionen so oder so sparen oder effizienter nutzen.
Und dieses andere Startup, machen die es auch mit Satellitendaten?
Ja, oder ist es die dann... machen es auch mit Satellitendaten. Also
okay.
Gibt es immer verschiedene Auflösungen und so. Mhm. Aber da kommen verschiedenste Technologien gerade zusammen, um diesen Agrarsektor auch nachhaltiger zu gestalten. Und da gibt es ja Tonnen an Liste mittlerweile. Und ja, das andere ist natürlich, wir können, nachdem wir die Temperaturen sehen, man kann Industriemonitoring machen. Ich denke immer noch so in die Zukunft, wenn ich mal weiß, dass eine Fabrik runterfährt, bevor es angekündigt wird, dann kann ich meine Trading-Entscheidungen schneller machen. Aber gerade in dieser
Insider-Informationen aus Satellitendaten.
Das wurde bereits gemacht mit Walmart in USA, also mit sichtbaren Satellitendaten, also so RGB-Bilder, haben die Fahrzeuge gezählt, die vorne gestanden sind das ganze Jahr.
Okay.
Und dann haben die Analysten schon vor diesem Quarterly oder Yearly Earnings Report auf Vorhersage gehabt, wie viele Kunden war denn eigentlich im Walmart.
Ah, okay,
oder waren es weniger oder mehr als das Jahr davor.
Und darauf kann sie dann irgendwelche Hebelprodukte, keine Ahnung,
darauf
oder was,
kann man
whatever.
Dann train, genau.
Okay,
und,
spannend.
Was Ähnliches wird mit Wärme genauso funktionieren, mit der Wärmeableitung. Und das andere ist natürlich, wenn wir jetzt immer mehr auseinander bewegen, man hat es während Covid schon bemerkt, da haben wir ein paar andere spannende Analyse gemacht, die, ich glaube, das war in China, ist noch reported worden, dass die ganz normal produzieren. Dabei hat man schon gesehen in den Satellitenbildern, dass die Stahlwerke schon die Temperatur verringert haben.
Okay.
Da hat schon unterschiedliches öffentliches Reporting zur Wahrheit gegeben.
Okay. Jetzt, wenn ich jetzt genau mal, wenn wir jetzt mal an China eben, wenn du es gesagt hast oder so, gibt es da irgendwelche Einschränkungen mit Überflugsrechten oder so? Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass natürlich China jetzt kein Interesse dran hat, dass die breite Öffentlichkeit erfährt, dass sie viel schlechtere Wirtschaftsdaten haben, als sie sozusagen in ihrem Report nach draußen geben. Habt ihr da irgendwie, also?
Das sind wir, da kann man froh sein, es gibt noch eine alte Abmachung. Zu dem Thema, da gibt es ja ein Weltraumgesetz, gibt es ja ein internationales. Und wenn man natürlich niedrig fliegt mit einer Drohne, dann muss man sich zum Beispiel sogar an die Datenschutzgrundverordnung halten. Also da darf man nicht einfach so überall fliegen und nicht alle Leute abfotografieren. Vom All aus gibt es diese Regeln bewusst nicht. Das heißt, kaum ist man im All, darf man alles fotografieren, alles aufnehmen.
Okay.
Man kriegt eventuell Probleme durch die Veröffentlichung. Also natürlich darf man jetzt nicht die Informationen von Militärstandorten der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Aber soweit ich mich da erinnere, haben sie diese Abmachung im Kalten Krieg getroffen, als es so mit Weltraum begonnen hat. Denn es ist natürlich schwierig, über anderen Gebieten mit Flugzeugen zu fliehen. Aber wenn ich aus dem All sehe, dass die jetzt doch keine Atomwaffe gestartet haben, dann ist es natürlich zum vorteilhaft, dass ich dann auch keine starte und nicht aus Gerüchten irgendeinen großen Krieg anfange.
Okay.
Deswegen gibt es noch diese Regeln. Mal schauen, was daraus wird. Aber aktuell, man dürfte ja alles machen.
So viel Vernunft ist man aktuell gar nicht gewohnt, habe ich so mal das gibt's Gefühl.
Gibt's aber noch.
Sie gibt's noch, ja, das ist gut. Nee, aber spannend. Kommen wir mal noch mal ganz kurz ein bisschen zu den Anfängen, beziehungsweise zum Geld. Wie war denn so eure Finanzierungssituation? Also ihr habt gesagt, ihr kamt ja von der TUM. Welche Förderprogramme habt ihr genutzt? Habt ihr das Gefühl, dass es in Bayern eine gute Unterstützung gibt? Was könnte man noch vielleicht besser machen an der Stelle? Und es ist natürlich ja gerade der Raumfahrtbereich auch sehr, sag ich mal, du hast es vorher schon beschrieben, das eine ist dieser staatliche Bereich, das andere ist jetzt, was sich zunehmend ausbildet, sehr der privatwirtschaftliche. Wie ist da deine Einschätzung? Ja.
Wir sind als Startup der TUM, als Technologie-Startup der TUM, relativ klassisch mit dem Exist-Gründerstipendium gestartet.
Mhm.
Da bekommt man für 12 Monate Geld, ein Stipendium. Es ist mehr, als man als Student zur Verfügung hat. Also solange man seine Studentenwohnung nicht kündigt, kommt man damit bestens aus. Man kriegt da Büro am Lehrstuhl.
Mhm.
Plus, ich glaube, damals waren es 30.000 Euro, die man im Rahmen dieser 12 Jahre an Sach etc. Sachen ausgeben darf oder für Reisen und so weiter. Das Exist-Gründerstipendium würde ich auch allen empfehlen, weil man hat ja wirklich 12 Monate Zeit, um sich mal um ein Thema zu kümmern. Es ist kein Risiko, denn man lernt immer was in den 12 Monaten.
Mhm.
Und danach, entweder findet man in den 12 Monaten sein Geschäftsmodell und den richtigen Investor oder eben nicht. Und dann kann man dann noch immer in die Industrie gehen oder am Lehrstuhl bleiben.
Mhm.
Wir haben damals, unser erster Exist-Antrag wurde abgelehnt, dann haben wir es eben nochmal vertieft und dann wurde er angenommen. Und dann haben wir aber auch gesagt, so jetzt haben wir aber so viel Wissen aufgebaut, dass wir einfach direkt gründen. Also wir haben kurz nach dem Start des Exist-Programms haben wir direkt auch unser Unternehmen gegründet, die Aurora Tech GmbH, und auch schon mit ersten Investoren gesprochen. Und wir hatten auch Glück, wir haben damals den Martin Weiß kennengelernt und er hat sehr früh an uns geglaubt und hat eben sehr früh als erster Investor die Zusage gegeben. Und dann kam noch ein zweiter dazu, der Clemens, der kommt aus der Branche, er hat schon vor Jahren sich in diesem Waldbrandsektor bewegt. Und damals haben sie schon die Idee gehabt, eben mit der älteren Technologie Waldbrandsatelliten für Australien zu bauen. Und der hat es auch so cool gefunden, dass er da mit eingestiegen ist. Und somit haben wir zwei tolle Investoren mit an Bord gehabt, die uns dann bis jetzt noch immer begleiten, wenn auch natürlich ihr Share verkleinert wurde durch die vielen Investmentrunden, aber noch immer begleiten. Und dann ist es eigentlich von Investmentrunde zu Investmentrunde gegangen. Teilweise, was auch sehr wertvoll ist, ist natürlich die so ESA-DLR-Förderungen, wie zum Beispiel das INCUBE-Programm, wo es extra Geld gibt, also wo Deutschland bei der ESA ein bestimmtes Programm subscribed. Und dieses Programm ist extra da, um Startups über diese Technologieschwelle zu helfen. Weil Investoren sind nicht immer bereit, für ein prototypisches Satellit Geld auszugeben, weil das ist ja noch immer ein Prototyp. Und dieses Programm hilft einem quasi, diesen Prototyp zu finanzieren und zu entwickeln. Und die Investoren investieren dann quasi in diese kommerzielle Erweiterung von dem System. Also erstmal kommerziell den Kunden zu finden, zu überzeugen, das Geschäftsmodell zu optimieren und dann die Erweiterung im Sales, dass man mehr Kunden findet. Ich glaube, INCUBE war ein sehr wichtiges Programm. Und dann hatten wir noch ein paar andere kleine ESA-R&D-Projekte, die so eben die Technologieentwicklung mitgefördert haben. Und das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man in Raumfahrt geht. Es gibt eine Menge Sachen von der ESA. Stimmt, es gibt auch das ESA Business Incubation Center. Da gibt es auch, wenn man in der Raumfahrt unterwegs ist, relativ leicht auch den Zugang zu so 50.000 Euro. Das heißt, da hat man auch schon mal das erste Geld am Firmenkonto, um arbeiten zu können, um was tun zu können, eine Menge Mentoring und so. Ja, also ich würde sagen, es gibt ein super Umfeld. Man muss es nutzen, man muss den Weg reinfinden und dann einfach Schritt für Schritt gehen.
Sprich, Standort München auch, einfach mit dem, was in Oberpfaffenhofen, du hast es jetzt Esabic schon genannt, also ist auf jeden Fall schon auch nochmal in dem Themenbranche und Bereich, wo ihr seid, für euch ein Mehrwert gewesen, auf jeden Fall, oder?
Ja, definitiv. Also man muss auch sagen, in Bayern an sich gibt es sehr viele Experten im Space-Bereich. Das heißt, man kann sich sehr schnell mit so vielen Leuten unterhalten und man fliegt irgendwo hin und trifft wieder Leute aus München auf irgendeiner Konferenz auf der anderen Seite der Welt, weil eben Bayern so ein großer Space-Hub ist. Also davon kann man eine Menge lernen und dann natürlich zusätzlich kommt dieser finanzielle Aspekt. Es gibt in München eine Menge Fonds, mit denen man direkt sprechen kann. Es gibt Bayern Kapital, die mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Space Investments sogar getätigt haben. Bei uns jetzt auch schon das dritte Mal oder vierte Mal mitgemacht haben. Ich kann gar nicht mehr zählen. Das vierte Mal jetzt, ja. Oder dritte Mal. Aber auf jeden Fall Bayern Kapital als starkem Fonds eben mit auch der Power, eben immer wieder mit nachzulegen als Bestandsinvestor, auch größere Tickets. Somit kann man da, plus eben die Talente, weil eben TUM, haben wir jetzt gehört, ist sogar die beste Uni in Europa oder in der EU zumindest, was ja auch cool ist. Aber dass da eben viele neue Talente rauskommen, die wieder moderne Sachen machen und dann auf der einen Seite erfahrene Leute zum Hiren sind, zu finden sind, ist ein Top-Standort. Ich habe natürlich noch Wünsche an den Standort, aber es ist so, würde ich sagen, schon einer der besten.
Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine gute Perspektive, weil momentan hören wir ja auch oft, Gott, ist alles ganz furchtbar und es geht alles im Bach runter, aber es tut auch manchmal gut zu hören, was alles schon gut läuft, aber natürlich kann man immer noch Dinge besser machen. Vielleicht jetzt nochmal kurz Tipps für GründerInnen, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht selber eine Idee zu verwirklichen. Was wären denn deine Tipps für junge Leute? Und welche Fehler sollte man auf dem Weg vielleicht vermeiden? Also sprich, gibt es irgendwas, wo du sagst, im Rückblick, das hätte man mal besser anders gemacht? Und so als Learning vielleicht für die, die sich auch überlegen, in die Richtung zu gehen.
Ich glaube, dass aus meiner Sicht das Wichtigste ist, einfach zu tun und anzufangen. Und auch nicht zu lange im Stealth-Modus bleiben und alles verheimlichen, sondern man braucht so früh wie möglich Feedback aus dem Markt oder irgendwoher. Und das ist oft schwierig, im Stealth-Modus das Feedback aus dem Markt zu bekommen, weil man muss sagen, man macht ja als Gründer oft was Neues, was komplett Neues. Das heißt, gibt's den Markt schon. Ich kann vielleicht Stealth-Modus Pizza-Umfrage machen und schauen, wen schmeckt die Pizza besser oder schlechter. Aber bei so komplett absurd neuen Sachen tue ich mir schon schwer, diese Leute zu finden. Das heißt, ich brauche auch Feedback von Leuten, die nicht meine Kunden sind. Das heißt, so schnell wie möglich rausgehen, sprechen mit Leuten, Feedback einholen und adaptieren. Man kann davon ausgehen, dass das erste Geschäftsmodell sowieso nicht das Finale ist. Das ändert sich im ersten Halbjahr oder Jahr fast immer. Ich habe mehr Freunde, die haben gegründet, da hat es sich auch geändert innerhalb eines Jahres. Ja, und sonst einfach viel sprechen und lernen. Man kann, und das Wichtigste ist einfach tun. Also es bringt nichts, noch den dritten MBA zu machen und die fünfte und den fünften Doktor. Wenn man glaubt, das ist jetzt eine coole Idee, dann soll man es einfach tun und gar nicht warten.
Okay, das ist doch ein super Tipp auf jeden Fall. Und vielleicht noch ganz kurz, wo siehst du Aurora Tech in 10 Jahren, so zum Abschluss?
In 10 Jahren?
10 Jahre, ja. Oder wenn du sagst, 10 ist zu viel, dann machen wir 5, aber...
Na, machen wir ruhig. Wir sind ja schon 6 Jahre alt, dann wäre Aurora Tech 16 Jahre alt. Wenn wir 16 Jahre alt sind, dann sind wir einen der führenden internationalen Player im Erdbeobachtungsmarkt mit eben wirklich wahrscheinlich nicht nur Waldbrand, sondern 2, 3 spezialisierten Produkten, die im Bereich Klimawandel, Klimaresilienz angreifen und Support liefern oder eben die Probleme unterstützen.
Das klingt doch großartig. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für dein Engagement. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auf der einen oder anderen Veranstaltung in der nächsten Zeit wiedersehen. Und vielen Dank, dass du bei mir warst.
Danke, Stefanie. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und danke für den Podcast. Servus.
Ja, danke.